Let's talk about Tech Baby, der offizielle Digitalisierungs- und Technologie-Podcast, powered by NTech Systems.
So, herzlich willkommen. Wir haben heute ein ganz tolles Thema, Sicherheit beginnt im Kopf, mit dem Thomas Ebel. Das heißt, wir haben einen Gast, der sich explizit mit Sicherheitsthemen, dem Management darum, aber auch wie man damit umgeht, auskennt und freuen uns darauf. Hi Thomas, grüß dich.
Grüß dich, Alexander. Danke erstmal für die Einladung.
Sehr gerne, bitte. Für uns, auch im Rahmen von Let's Talk About Tech Baby, ist es immer sehr wichtig, dass wir Gäste einladen mit einer praktischen Erfahrung, denen natürlich das Thema auch am Herzen liegt. Deswegen erzähl mal den Leuten, was du machst, wer du bist und dann vielleicht sogar schon ein Punkt über Sicherheit beginnt im Kopf. Aber erstmal ein bisschen was zu dir und deiner Person, bitte.
Bisschen was zu mir, das ist bei meinem jungen Alter von 63 Jahren ist das ziemlich schwierig, ein bisschen was bloß zu nehmen, aber nehmen wir die letzten 23 Jahre, seitdem bin ich nämlich selbstständiger Unternehmer im Bereich Sicherheit unterwegs, habe angefangen mit Bereitstellung von Infrastrukturlösungen, also heute sagen wir dazu IaaS, also komische Namen, und Software as a Service und ähnliches. Und in dem Zusammenhang sind dann Kunden auf mich zugekommen und haben gesagt, jetzt haben wir unsere Rechner, die haben wir auch weitestgehend sicher mit Firewalls und Technik und was drumherum ist. Aber was passiert, wenn mir dieses Ding aus meinem Sofaraum geklaut wird? Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass Sicherheit viel weiter geht und dass Sicherheit eigentlich was ist, was keiner betrachtet. Viele denken, Sicherheit ist Technik. Und ich sage seitdem, Sicherheit ist im Wesentlichen erstmal ein Gefühl, was ich mit Technik und entsprechendem Verhalten herstellen kann. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, Sicherheit beginnt im Kopf und geht damit im Endeffekt auf die Kunden zu, egal ob privat oder im Geschäft. Und erkläre denen, was eigentlich alles Sicherheit ist, weil viele denken, wenn über Sicherheit gesprochen wird, das ist entweder Einbruchschutz, das ist oft bei den Privaten so, oder im Businessbereich denkt man immer sofort an IT-Sicherheit, aber es geht ja um viel, 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 viel mehr. Da geht es um finanzielle Sicherheit, da geht es um Gesundheit, da geht es um Arbeitsschutz. Also das Thema ist breit und genau das versuche ich rüberzubringen.
Sehr spannend. Erstmal danke. Also dein Unternehmen beschäftigt sich ja genau mit diesem Aspekt. Du darfst auch gerne natürlich den Namen sagen, also wie du möchtest. Und für uns da nochmal wichtig, was hast du vielleicht für Kuriositäten erlebt? Also bevor wir auf das Thema reingehen, worauf es ankommt bei den Sicherheitsaspekten, wo wir dann halt sagen können, ja, es muss vielleicht eine gewisse Folge da gemacht werden, bestimmte Themen beachtet werden. Weil du ja selbst sagst, es ist ja nicht nur ein reines Technikthema, also wahrscheinlich stark um den Menschen gehend. Was hast du so vielleicht an Kuriositäten erlebt, wo du sagst, das kann man eigentlich keinem so wirklich erzählen, hört sich eher nach einem Social-Media-Post vielleicht an, etc.
Da ist jetzt die Frage, wie viel Zeit haben wir? Aber Kuriositäten haben wir ja wirklich extrem viele. Ja. Und das ist letztendlich auch schon das, was ich vorhin angedeutet habe, wo mich der Unternehmer darauf hingewiesen hat und gesagt hat, was passiert, wenn sie mir jetzt die Rechner klauen? Ja. Und dann gehst du aber mit dem Unternehmer durchs Gebäude und stellst fest, der Serverraum steht offen. Das ist ja völlig irrsinnig. Ja, hier müssen repariert werden. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wenn man an Sicherheit in Sachen Einbruch denken. Ich war bei einem Kunden, der hat gesagt, er möchte sich gerne eine Einbruchmeldeanlage anschaffen und weist mich darauf hin, als er die Tür aufgemacht hat, ich soll die Tür bitte vorsichtig zumachen, die fällt oben aus den Angeln. Also die drei Aufhänger, die üblicherweise für eine Tür mindestens da sind, da war bloß noch einer intakt, die anderen zwei waren defekt. Ja, da brauche ich keine Alarmanlage einbauen bei sowas. Und da ist wieder dieser Punkt, Leute, was ist das Gefühl? Das passt schon noch? Oder in welche Richtung soll es gehen? Ja, und das Gleiche ist, wo ich einen Kunden gezeigt habe, der gesagt hat, ich habe ja eine Smart Home Anlage, die funktioniert wunderbar und da habe ich auch die Alarmanlage drin eingebunden. Ich sage, prima. Und da gibt es so ein kleines Gerät, was ich immer in der Tasche habe. Das nennt sich Flipper. Das kennst du sicherlich auch.
Ja, wird übrigens sehr häufig jetzt auch in solchen YouTube-Videos so gezeigt, wie einfach Sicherheitssysteme zu umgehen sind.
Genau. Und genau das habe ich ihm gezeigt und habe da gesagt, was wollen wir zuerst aufmachen? Ist Gartentor oder das Garagentor? Ich sage, wir fangen mal mit dem Gartentor an, damit, wenn die Garage offen ist, ich dann gleich mit dem Auto rausfahren kann. Und da war er dann doch ganz schön schockiert, als ich ihm gezeigt habe, was da alles geht. Und er hat dann gesagt, okay, dann müssen wir uns hier auch nochmal drüber unterhalten.
Ja, es zeigt einfach, also solche Storys, warum ich gerne das immer von den Gästen auch höre, wie komplex das Thema ist, aber wie einfach eigentlich so ein Fehlverhalten sein kann. Wie lapidar das Ganze ist, vielleicht auch konzeptschwach letzten Endes, damit man am Tagesende sagen kann, hier Kunde, du hast zwar eine gute Idee, eine gute Intention, aber du musst es vielleicht breiter denken. Wie kamst du denn zum Begriff, vielleicht kann man das noch mal ein bisschen genauer definieren und dann steigen wir ein, mit dem Claim, Sicherheit beginnt im Kopf. Warum nicht was Technisches nochmal? Kommt es durch solche Geschichten? Kommt es dadurch, dass du sagst, es ist eigentlich die Kernessenz des Themas? Das würde mich nochmal persönlich und auch unsere Zuhörer natürlich auch dahingehend interessieren.
Ich denke, das ist eine Mischung aus allem. Die Erlebnisse, die natürlich prägen und aus dem man auch immer wieder selber neue Gedanken hat. Und zum anderen, ihr seid ja viel auch im Bereich Sicherheit unterwegs. Denkt mal dran, wenn wir so einen Vorfall auswerten, was war in der Regel, wenn wir die Auswertung gemacht haben, was war in der Regel der auslösende Moment, dass es zu diesen Sicherheitsproblemen gekommen ist? Im Endeffekt ein Fehlverhalten von Mitarbeitern oder von Personen. Ja, und das ist dann irgendwann bei mir zu dem Punkt gekommen, da habe ich auch mal eine Keynote vorbereitet für ein Event. Da habe ich gedacht, unter was stellst du das für ein Thema? Und da fiel mir dann ein, irgendwas mit Sicherheit muss es sein, logischerweise. Und dann habe ich gesagt, Sicherheit beginnt im Kopf. Ja. Und das habe ich dann untermalt. Und das war dann der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, das nimmst du zu deinem Claim. Stell dir vor, du gehst in eine Gaststätte rein. Und was passiert dort eigentlich? Als erstes guckst du, wenn du reingehst, kann ich hier mit Karte zahlen? Und als zweites gucke ich, wo sind die Toiletten? Aber niemand, wirklich, also fast niemand, außer ich vielleicht, guckt, wo sind denn die Notausgänge? Obwohl das eigentlich auch wichtig ist. Was passiert, wenn die Hütte brennt?
Genau, spannend. Ich gucke auch nicht nach dem Notausgang. Nur mal als Info.
Ja. Und das bestätigt dann mein Gedankengang, Sicherheit beginnt im Kopf. Denn wenn was passiert, muss ich wissen, wo der Notausgang ist. Oder muss ich wissen, wie ich handle. Und da habe ich gesagt, okay, das nimmst du jetzt. Und das kommt auch richtig gut an bei meinen Kunden.
Vielleicht ist das auch eher so eine Art Berufskrankheit. Ne? Also so ähnlich wie jemand, der jetzt Design macht, nach schönem Design überall drauf achtet, auch wenn es da vielleicht gar keinen Hintergrund gibt. Genauso wie jemand, der sehr sportlich unterwegs ist, alles so mit diesen sportlichen Bereichen reinnimmt, ist es bei dir, der quasi die ganze Sicherheitsberatung auch Lösungen dafür anbietet, ist es natürlich grundsätzlich dann auch eher dann aus der Sicht zu argumentieren. Ne? Das kann man schon so ein bisschen auch in das Verhältnis setzen. Aber es ist nachvollziehbar, fairerweise.
Das auf jeden Fall. Ich lese ja auch jede Datenschutzerklärung, die mir vorgelesen wird oder vorgelegt wird, was dann dazu geführt hat, dass meine Tochter, als wir unser letztes Auto geholt haben, gesagt hat, Papa, liest du heute wieder alle Verträge bis zum letzten Buchstaben? Und die ist mittlerweile 17. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und da sagte sie, dann ruf mich an, wenn du damit fertig bist, dann komme ich erst hinterher ins Autohaus.
Vielleicht ein schöner Einstieg, ne, in unsere Episode mit dem Thema Sicherheit beginnt im Kopf. Wie beginnt sie denn im Grunde genommen bei den anderen? Also du hast das ja quasi verinnerlicht, berätst dazu, ganzheitlich, hast Ideen, wie man das auch ranbringen kann. Wie schafft man es in ein Unternehmen, unterschiedliche Mitarbeitertypen, technisch affine, nicht affine etc., dass man die alle auf dieses Niveau bringt? Und was ist Bestandteil deines Konzeptes dabei? Das wäre mal sehr interessant. Und, das kommt dann später noch dazu, immer separater Fragenblock, wie man das selbst dann auch umsetzen kann.
Oh, das waren jetzt ganz viele Fragen, wo wir mit 45 Minuten
Dann lass uns mit der Kernfrage beginnen. Wie schafft man das als Unternehmen, diesen Gedanken, Sicherheit beginnt im Kopf, quasi zu verankern?
Als allererstes muss ich den Widerstand vom, das ist meine Erfahrung, ohne jetzt jemand angreifen zu wollen, den Widerstand vom IT-Verantwortlichen überwinden, dass er sagt, so ein Quatsch, wir haben doch alles. Ja, und da muss es in die Richtung gehen, ihr habt technisch alles, aber habt ihr auch an den Menschen gedacht? Das ändert sich zwar in der letzten Zeit, und dann musst du auch den Punkt überwinden, wo immer wieder, das erlebe ich ganz, ganz häufig, bestimmt in 70-80% aller Fälle, wenn ich über das Thema Sicherheit sprechen will, egal in welchem Bereich, ich muss die Meinung überwinden, dass man sagt, mir passiert sowieso nichts und Sicherheit kostet bloß Geld und bringt nichts. Das sind die Punkte und das kannst du nur durch Reden und Überzeugen und durch Beispiele machen. Und genau das ist es, was ich mache. Ich sammle unwahrscheinlich viele Vorfälle und Geschehnisse und mir hat mal ein Kunde gesagt, im Endeffekt machen sie ihr Geschäft mit der Angst. Und das ist aber genau der Punkt, was ich nicht machen will. Also ich will nicht sagen, wenn du jetzt nichts tust, dann brechen sie bei dir ein oder dann kommt der böse Hacker. Ja? Sondern ich will zeigen, dass das auch Vorteile hat, weil Sicherheit kann auch Vorteile haben. Sicherheit bedeutet für mich ja auch, ich habe strukturierte Prozesse. Also ich beschäftige mich ja auch mit Zertifizierungen, also ISO 27001 und die BSI C5 und was es da alles gibt. Und am Anfang sagen alle so, warum müssen wir so viel Mist machen und Dokumente und alles überlegen? Und dann stellt man fest, wenn es klare Strukturen und klare Prozesse gibt, dann komme ich auch an der Stelle weiter. Und das ist dann auch ein Punkt Sicherheit, weil ich weiß ganz genau, was muss ich bei welchem Notfall wie tun. Ja, und das, genau das erkläre ich den Leuten.
Erstmal danke dir. Der Punkt, den ich da sehe, ist das Brechen von Mustern, also Einschätzungen zur eigenen Sicherheitslage, Einschätzungen, dass man quasi nichts machen muss. Vielleicht auch ein falsches Weltbild, ne? Was man ja häufig in der Diskussion hat. Das bedeutet, ja, dass wir glauben, ja, wenn uns nichts passieren kann, dann hat man ja gar keinen BSI-Bericht, keinen Cyber-Report und vielleicht auch teilweise die Nachrichten ja noch nicht mehr gelesen, in denen Unternehmen, sofern sie gehackt worden sind, sogar bis in die Insolvenz gegangen sind. Theoretisch muss ja eigentlich die Idee sein, Sicherheit dient zum Fortbestand meines Arbeitsplatzes oder, wenn der Unternehmer angesprochen ist, Fortbestand des Unternehmens. Ne? Und deswegen ist es sehr spannend, dass du auch da bist, sehr, sehr daran interessiert, auch für unsere Zuhörer immer zu verstehen, warum man aus diesem Sicherheitsmodus kommt. Woher kommt der Trugschluss, dass man glaubt, dass man gar nicht angegriffen werden kann? Was denkst du? Hast du da eine Idee, woher das kommen kann? Oder sind wir da teilweise Mitarbeiter, Unternehmer, aber auch vielleicht ganze Branche, vielleicht auch ein bisschen naiv?
Nee, ich würde viel, viel weiter zurückgehen. Ich habe das mal versucht, auch mit anderen Experten. Ich habe mal mit Leuten vom TÜV gesprochen und Ähnlichem. Letztendlich denke ich, das hat mit uns Menschen zu tun, mit der Evolution. Also das ist jetzt weit hergeholt, aber das trifft eigentlich den Kern. Wir sind immer auf Energiesparen aus. seit Jahrhunderten. Und wenn ich was tun muss, dann muss ich dafür arbeiten, muss Aktivitäten, also zu gut Deutsch ist es die Bequemlichkeit, weil es geht doch auch so und es ist die letzten 10 Jahre nichts passiert. Warum soll jetzt was passieren? Und die ganzen Argumente, die man wieder hört, ich führe es immer wieder zurück auf Bequemlichkeit und den Unwillen, sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen.
Und wie kann man das, spannend, also würde ich sogar zum großen Teil sogar unterschreiben, wie kann man diese Art und Weise zu denken brechen? Also wir sind genauso wenig wie andauernd im Alarmmodus, auch nicht andauernd in diesem Bequemlichkeitsmodus und müssen jetzt irgendwie die perfekte Balance finden, weil sobald man, ich sag jetzt mal, falls man keine Sicherheitsmechanismen etabliert hat, keine Standards hat, keine Notfallpläne etc., dann ist man ja quasi ab einem bestimmten Zeitpunkt schon betroffen. Durch einen Cyberhack, durch vielleicht Einbruch, wie du ja selbst schon gesagt hast, etc. Und wie schafft man jetzt quasi aus diesem Thema quasi in die Mitte zu kommen, zu sagen, ich bin dauerhaft aktiv, aber nicht andauernd im Alarmmodus?
Du hast ja eigentlich schon selber die Antwort gegeben. Wir sehen es mit diesen ständigen Befeuern. Also ich kann ja in Menschen, letztendlich muss ich den Menschen beeinflussen. Da komme ich nicht drum herum. Wie beeinflusse ich den? Indem ich immer wieder bestimmte Botschaften sende. Und in meinem Falle mit der Sicherheit muss ich halt Botschaften senden, dass ich sage, das und das ist zu tun. Damit sparst du dir über kurz oder lang auch Arbeit und hast aber ein positives Ziel, dass du weniger angreifbar bist gegenüber Cyberangriffen. Der Einbruchswahrscheinlichkeit wird reduziert, weil du eben nicht nur aus dem Haus rausgehst und die Tür ranziehst, sondern du schließt sie auch noch zu. Damit machst du dem Einbrecher das ja schon wieder schwerer. Ja? Und das sind so Punkte, und das muss halt immer wieder kommen. Und deswegen finde ich diese Punkte, die es gibt, dass man sagt, wir machen ein Awareness-Training, wo ja mittlerweile Gott und die Welt drüber redet und immer mehr auch Anbieter auf dem Markt auftauchen. So schlecht ist das nicht, auch wenn man im ersten Moment sagt, oh, was soll denn das schon wieder? Ja, aber dieses immer wieder Aufbringen von bestimmten Vorgängen, das machen ja Sportler im Endeffekt ähnlich, wenn sie bestimmte Ziele haben, dass die sich das immer wieder visualisieren. Und da hat man ja nachgewiesen, was ich echt gigantisch gefunden habe. Es gibt, habe eine Studie gefunden, wo ich mich um das Thema mal gekümmert habe. Da haben sie 2 Basketballteams mit jeweils 15 Leuten in einer Studie geprüft. Und das eine Basketballteam hat über ein Vierteljahr, meine ich, normal trainiert, so wie man das bei den Sportlern üblich ist. Und die anderen haben kein Training gemacht, sondern die haben das Training visualisiert. Also die haben an der Freiwurflinie gestanden und haben visuell Körbe geworfen. Und nach dem Vierteljahr hat man geprüft, wie ist denn eure Leistung jetzt? Und man will es nicht glauben, die bloß virtuell trainiert haben, waren abgesehen vom Krafttraining, was beide Mannschaften gemacht haben, aber von der Technikgeschichte her waren die ebenbürtig. Ja. Und das hat mir
spannend.
Und das hat mir gezeigt, dass wenn du das Gleiche in meinem Bereich, also im Sicherheitsbereich machst, dass du, wenn du es immer wieder aufwärmst, dort genauso vorankommen kannst. Ich meine, das beweisen wir uns ja, wenn wir Sprachen lernen oder so, genauso. Ich muss immer wieder üben, wie heißt die Vokabel, wie muss ich ausdrücken. Und wenn du das machst, ich habe da auch wieder ein Beispiel in der Family, dann wirst du irgendwann vielleicht sogar von Landsleuten, die englische Sprache sprechen, dann als Engländer identifiziert, weil du so eine hohe Qualität an Sprache hast, dass die gar nicht merken, dass du ein Deutscher bist und der Englisch quatscht.
Dann ist die Frage ja, du gehst ja in die Richtung, korrigier mich bitte, Training, ein ganz essentieller Teil. Also ein Punkt ist schlichtweg die eigene Wahrnehmung. Also wie nehme ich mich wahr, wie nehme ich meine Umgebung wahr und das Brechen von bestimmten Mustern. So. Der zweite Punkt, über den wir wahrscheinlich auch nochmal kurz dann sprechen werden, ist Kommunikation. Vielleicht auch das Thema Deeskalation, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn schon was passiert ist. Aber dann der Punkt Training. Wie trainiert man denn Sicherheit? Also in den Kontexten, wo du bist. Ne? Also sprich, Gebäude, Einbruch, aber auch Security im Bereich von IT etc. Was gibt es da so für praktikable Ansätze und was schlägst du Unternehmen denn da vor?
Also wenn man beim Einbruch ist, ist es immer eine Kombination aus Schaffen von physischen Bedingungen und Schaffen von Handlungsalgorithmen. Ja, ich hatte eins angesprochen mit dem Zuschließen von Türen, wenn ich aus dem Haus gehe, dass ich das Fenster zumache. Das muss ich mir halt immer wieder vergegenwärtigen, dass das eine Einbruchsmöglichkeit ist. Wie kann ich das machen? Der einfachste Form, viele Leute denken, ein gekipptes Fenster kann ich ja gekippt lassen, wenn ich aus dem Haus gehe, da passt ja niemand durch. Ja, und ich zeige den Leuten, dass so ein Fenster innerhalb von maximal 20 Sekunden zu öffnen ist, ohne dass ich das Fenster kaputt mache, ohne dass ich irgendwelche Einbruchspuren hinterlasse. Ich kann es innerhalb von 20 Sekunden öffnen und kann es wieder zumachen. Das wirkt in der Richtung, dass sie sagen, okay, für die Zukunft, wenn das so einfach geht, für die Zukunft mache ich das Fenster zu. Das Gleiche kann ich an der Tür machen. Ja, wenn ich nicht verriegel, dann habe ich bloß vorne diese kleine Falle, die ich aufmachen muss. Da kann ich mit einer Karte oder ähnlichen simplen Werkzeugen, da brauche ich nichts Spezielles, die Tür wieder öffnen. Wie mache ich es im Cyberbereich? Im Endeffekt ist es dort ein bisschen schwieriger, weil ich kann dem ja nicht zeigen, wie der Computer jetzt oder sein Computer durch Virus angegriffen wird. Könnte man machen, aber dann haben wir einen riesen Aufwand. Aber ich kann Möglichkeiten zeigen aus Vorfällen, die man dann rekonstruiert hat und die wir auch rekonstruieren. Was kann man damit tun? Ja, und dann kann ich Lösungsmöglichkeiten zeigen. Und das muss natürlich wiederholt werden. Ich habe immer wieder gesagt, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Da gibt es ja dieses nette Sprichwort. Und das
ein schöner Spruch übrigens.
Ja. Wie bitte?
Das ist übrigens ein schöner Spruch. Also das ist quasi wirklich die Grundlagenschaffung eigentlich eine Form der Übung ist.
Ja, immer wieder dasselbe tun. An der Stelle kann man auch wirklich sagen, tu immer wieder dasselbe und es wird besser. Weil im Bereich Sicherheit, wenn ich mich daran gewöhne, bestimmte Dinge zu tun, wird es sicherer. Also wenn ich vom Rechner weggehe, dann sperre ich halt den Rechner. Weil wir vorhin den Vorfall hatten oder den Einlass hatten, erzähl mal was Humoristisches. Ich hatte einen Kunden, da hat der IT-Leiter gesagt, wer seinen Rechner wer den Rechner nicht sperrt, wenn er vom Arbeitsplatz weggeht, der zahlt dann für die Abteilung, in der er beschäftigt ist, ein Mittagessen. Und da haben alle gesagt, passiert sowieso nicht. Ja? Und dann haben die es so gemacht, dass sie den Bildschirmschoner immer umgestellt haben und haben gesagt, du bist erwischt. Vielen Dank für dein Mittagessen morgen. Ja, und so gewöhnt man sich natürlich auch eine bestimmte Handlungsweise an.
Bedeutet, wir müssen trainieren, Sicherheit in unseren Alltag zu integrieren. Das ist sicherlich einer der Punkte, die wir jetzt da so ein bisschen mitnehmen. Und dafür einfach nützliche, aber nicht bestrafende, ich sage Routinen entwickeln. Ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Weil Bestrafung, Angst, dieses ganze Szenario aus dem psychologischen Kontext, das wollen wir ja gar nicht, weil sonst wird dieses Thema verschwiegen, aber auch vielleicht total negativ wahrgenommen.
Da sprichst du einen guten Punkt an mit der Bestrafung. Ich empfehle ja meinen Kunden, die ich berate, immer das umzudrehen. Wenn es einen Sicherheitsvorfall gegeben hat und im Unternehmen wird bestraft, dann wird sich derjenige, der vielleicht festgestellt hat, dass er selber einen Fehler gemacht hat, das niemals melden. Also muss ich eine Fehlerkultur schaffen, wo gesagt wird, ich habe einen Fehler gemacht und ich habe es aber sofort festgestellt. Ich habe beispielsweise auf den Link in der E-Mail geklickt, was jetzt vielleicht Spam oder noch Schlimmeres auslösen kann. Ja, da ist es doch besser, wenn ich sofort, wenn ich das gemerkt habe, zu meinem IT-Leiter oder zu dem Verantwortlichen gehe und sage, pass auf, mir ist das passiert. Und wenn man den Punkt dann sagt, prima, ist toll, wir könnten nämlich sofort reagieren, ist das besser, als wenn er es verschweigt. Ja? Und wenn man es genau nimmt, wenn du dir das Wort Fehler mal aufschreibst und guck dir die Buchstaben an, Fehler anders, die Buchstaben anders zusammengesetzt, heißt Helfer. Und in die Richtung müssen wir kommen. Dass wir helfen, und zwar in der Form helfen, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen und dann auch sagen, eine Fehlerkultur aufbauen, wo gesagt wird, wenn ich einen Fehler gemacht habe, werten wir es aus und gut ist es. Klar kann es trotzdem mal eine Bestrafung geben, aber der Schaden für ihn selber oder fürs Unternehmen ist wesentlich geringer.
Werbung.
IT-Inventar im Chaos? Excel-Listen, die keiner mehr versteht? Zeit für Inventory 360. Eine Plattform, die alle IT-Assets sichtbar macht. Für volle Übersicht, absolute Kostenkontrolle und weniger Fehler. Inventory 360. Ordnung in der IT. Erfolg im Business. Mehr erfahren unter www.inv360.de.
Werbung Ende.
Deswegen, Kommunikation, dieses gesamte Deeskalationsthema, dass man quasi sagt, es muss eine offene Kommunikationskultur geben, in der man fast bestrafungsfrei das Ganze machen kann. Bestrafung dient ja letzten Endes auch beim Sicherheitsthema dazu da, dass man quasi Vorsatz bestraft. Ne? Also wenn Menschen das wissen, sind geschult, sind gebrieft, wovon man ja ausgeht. Man möchte ja diesen Sicherheitszustand ja eigentlich erreichen. Und sie machen es trotzdem, vielleicht sogar mehrfach. Dann muss man vielleicht doch über dieses Thema mal näher nachdenken. Wie die dann aussieht, sollten die Unternehmen sich dann wahrscheinlich selbst überlegen. Aber Kommunikation. Hey, sage mir, was du getan hast. Berichte mir Auffälligkeiten. Versuche Dinge, die diesen gesamten Themenblock betreffen. Wirklich ganz klassisch, vielleicht auch nicht personenbedingt, also sprich quasi anonym weiterzugeben, dass man dafür Kommunikationsmuster aufbaut, die einem dann auch helfen können, schnell in kritischen Situationen, wenn der Vorfall schon passiert ist, wenn ich gehackt worden bin, wenn es einen Einbruch gab etc., das aufzuklären, die Analyse und das Clearing letzten Endes wieder zum guten Betrieb zu kommen, aufzulösen, dass das ganz, ganz wichtig ist aus meiner Ansicht. Weiteres Thema, was ich da sehe, ist, wir hatten jetzt mental, praxisnah, Beispiele, Kommunikation und so weiter, wie du denn die Wahrnehmung des Umfeldes betrachtest. Nehmen wir mal an, wir schulen unsere Mitarbeiter. Nehmen wir mal an, unsere Mitarbeiter haben ein Grundverständnis von Sicherheit mit praktikablen Beispielen und es darf eigentlich kommuniziert werden. Jetzt ändert sich die Welt. KI kommt. Ja, ist ja überall ein Thema. Es gibt keinen Podcast aktuell mehr, wo das Thema nicht kommt. KI kommt. Die Angriffsformen verändern sich. Social Engineering. Also sprich, versuchen Dinge zu tun, weil jemand glaubhaft vermittelt, er sei derjenige, der er ist. Geschäftsführer, Buchhalter, was auch immer. Und andere Technologien kommen mit rein. Also sprich, die Angriffsvektoren ändern sich. Wie muss ich mich als Unternehmen oder du, wie machst du es entsprechend, Thomas, dann auf die Veränderungen der allgemeinen Technologiewelt darum kümmern? Und wie muss ich das den Unternehmen vermitteln? Als dauerhaften Prozess. Hast du deine Idee? Weil für mich in der Wahrnehmung ist es so, ja, ich habe jetzt eine Schulung gemacht, Beispiel Datenschutz ist häufig so ein Thema, dann bin ich gebrieft. Aber wahrnehmungstechnisch ist es aktuell, wir sind in der Zeit, in der sich in 2 Jahren, 3 Jahren, länger gibt es ja ChatGPT zum Beispiel gar nicht, oder das KI-Thema erstmal für den breiten Markt, dass ich quasi ja irgendwie diese Veränderungen in der Welt irgendwie ja auch in den Mann bringen muss, an meine Mitarbeiter. Und was das bedeutet. Wie machst du das?
Im Endeffekt sind wir da bei dem gleichen Thema, was wir vorhin mit dem Basketballmannschaften gesagt hatten. Im Endeffekt geht es um Training. Ja? In der IT-Sicherheit reden wir da von beispielsweise Phishing-Simulationen und Ähnlichem. Ich muss immer wieder das, was möglich ist, den Leuten auch zeigen. Und nur dadurch entsteht weitere Entwicklung. Und sind wir ja auch in anderen Bereichen, wenn du an Arbeitsschutz, was bei mir auch gedanklich mit dem Thema Sicherheit zu tun hat, die machen ja auch Arbeitsschutzunterweisungen. Die machen vielleicht jedes Mal, wenn eine neue Maschine kommt, wirst du nochmal neu unterwiesen. Und genauso müssen wir es auch bei dem Thema KI machen. Wenn ich es verstanden habe, was ich dort nutze, klar, die Leute können den ganzen Gedöns, egal ob es ChatGPT, Gemini oder wie auch immer die alle heißen, sind, können das nutzen und viele machen es platt, ohne nachzudenken und stellen dann fest, oder andere stellen fest, dass das, was die allwissende KI dort gemacht hat, völliger Humbug ist. Also ich sage den Leuten auch immer, wenn ihr KI nutzt, schaltet euer Gehirn ein und nehmt nicht einfach so das Zeug, so wie es dort steht. Mir ist es passiert, ich zeige das den Leuten, da gibt es tolle Beispiele dafür. Ich gebe einen bestimmten Prompt ein, sage, wonach er suchen soll, und im Ergebnis kommt ein Text raus mit Referenzen, weil ich gesagt habe, liefere mir auch entsprechende Referenzen und Links zu den Dokumenten. Und im Ergebnis kommen Links zu Studien, die KI dort angibt, die überhaupt nicht existieren. Ja, also ich bin auch selbst immer noch in der Kontrollpflicht. Und wenn ich den Leuten sowas zeige, wie das funktioniert und dass sowas passieren kann, dann fangen die an zu merken, Moment, ich kann nicht alles einfach so klaglos übernehmen. Ja, und ich frage dann die KI, das kannst du selber ausprobieren, sowas. Ich frage dann die KI, warum gibst du mir Links, die überhaupt nicht existieren, zu Studien, die nicht existieren? Dann kriege ich die Antwort, weil ich es kann.
Die Frage, die heraus entsteht, ist, du wirst ja dann, wenn du mit KI als Beispiel, ist ja nur eins der Themen, ne, quasi den Leuten erklärst, wie das funktioniert und so weiter, ja wegkommen vom Sicherheitsthema hin zu einem Technologieberatungsthema. Sprich, das ist heute KI, vielleicht ist es nächste Woche ein ganz anderes Thema oder vor 2 Jahren war es ein anderes Thema zum Beispiel. Deswegen frage ich in die Runde, das heißt, korrigier mich, Thomas, du passt dann dein Trainingsmaterial fortwährend an. Dauerhaft.
Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe ja gesagt, Sicherheit ist ein riesengroßes Feld, auch wenn ich nicht alles bediene. Ja, ich habe aus dem Feld Teilbereiche und wenn es dann um weitere Sachen geht, beispielsweise finanzielle Sicherheit, dort greife ich auf Experten zurück, die sich genau damit massiv auskennen. Ich weiß aber, dass ich es berücksichtigen muss. Ich habe halt andere Bereiche. Und ja, für die Bereiche Einbruch beziehungsweise IT-Sicherheit, dort passe ich wirklich ich nenne es jetzt mal so, auch wenn es meine Schulungsunterlagen und meine auch Keynotes entsprechend an.
Bedeutet, wenn man das Thema sich ganzheitlich anschaut auch nochmal, ein Training wird nicht reichen. Wie viel Trainings empfiehlst du, in welchem Zeitbereich, vielleicht auch je Branche, was ist da so üblich? Du kannst auch zur Beraterantwort wechseln, das ist kein Problem, ja, kennen wir das, nee, weil es schwierig ist auch manchmal.
Bei der IT-Sicherheit oder andersrum, letztendlich muss ich dazu kommen, dass es in meinen Alltag reinkommt. Und mit jeder Handlung, die ich mache, trainiere ich ja letztendlich. Ja, und bei der IT-Sicherheit ist es so, ich habe zahlreiche Kunden, die jetzt monatlichen Training definieren. Man stellt sich immer vor, ein Training, das muss eine Stunde dauern oder noch länger. Nee, ist es ja nicht. Es reicht ja oftmals, dass ich mal einen Test mache und den dann im Nachgang mit den Leuten auswerte. Also ich hatte vorhin die Phishing-Tests angesprochen. Schick doch mal so eine Phishing-Mail. Ja? Wie viele Leute klicken auf den Link? Und dann unterscheide ich mal, das ist auch ganz wichtig, mal schicken wir sie früh um 8 und mal schicken wir sie am Freitag 16 Uhr, bevor alle nach Hause gehen, wenn 16:15 die Firma schließt. Und dann gucken wir mal, ob sie da noch draufklicken. Wir haben in den Tests, wo wir das gemacht haben, war die Fehlerquote am Freitagnachmittag, kurz vor Feierabend, um 50% höher im Vergleich zu einem Montag oder Dienstag. Ja. Und das einfach zu berücksichtigen, dass man den Leuten auch immer wieder klar macht, je nachdem, in welcher Situation du bist, musst du entsprechend nachdenken. Und weil du vorhin KI angesprochen hast, mir wird Himmelangst, wenn ich die Entwicklung in Sachen KI und Stimme und auch Bildgenerierungsmöglichkeiten sehe. Ja, früher haben wir gesagt, an dem Tresor sieht man ja in vielen Filmen auch noch, Stimmidentifikation ist sicher. Würde ich heute auf keinen Fall mehr sagen. Und auch das kann ich den Leuten in Schulungen zeigen, dass sowas recht einfach machbar ist mit einem relativ geringen Aufwand. Und dort dann zu sagen, ich kriege jetzt einen Anruf von irgendjemand, der klingt wie mein Chef, da sollte ich doch mal nachdenken, ob das, was er dort gesagt hat, also wieder Gehirn einschalten und nicht in Stress versetzen lassen und sollte dann mal überlegen, kann das stimmen? Bis dahin, dass man dann sagt, okay, wir führen jetzt eine Regel ein, wenn bestimmte Sachen, beispielsweise Überweisungen oder so, telefonisch von mir angewiesen werden, rufst du mich auf einer nicht bekannten Nummer oder auf einer zweiten Leitung nochmal zurück, wenn du mich nicht persönlich ansprechen kannst. Und wir vereinbaren mal ein Passwort oder ein Geheimcode. Ja, früher haben wir gesagt Parole. Und nur wenn das alles übereinstimmt, dann handeln wir. Die 10 Sekunden oder 20 Sekunden, die das kostet, die müssen da sein. Und das müssen die Leute verstehen.
Die Frage, die daraus hier entsteht, ist, wie hat sich die Welt da auch verändert? Ne? Also du hast natürlich vollkommen recht. Durch die Etablierung von Sicherheitsregeln und Standards, aber auch von Handlungen, kann man sehr viel Sicherheit bei Design im Unternehmen, aber auch im privaten Bereich genauso machen. Ne? Wenn der eine PayPal-Überweisung hat als Beispiel oder irgendwas anderes passiert, es kam dann doch nicht von jemandem in die falsche Richtung. Die Szenerien sind ja identisch. Die Frage, die ich mir da immer stelle, ist, wir kommen ja aus einer Welt, wo vorher diese Punkte auf einer anderen Ebene sicherheitstechnisch notwendig waren und jetzt überall quasi die ganze Zeit Unsicherheit besteht, weil alles ja digitaler wird. Jeder digitale Endgeräte hat. Alles vernetzt, was wir von einem Smart Home Beispiel gebracht haben. Das heißt, diese Balance zwischen, ich bin in einem wachen Zustand, muss immer aufpassen, dem Angriffsmodus, ne, aus meiner eher evolutionären Sicht, ne, den habe ich ja die ganze Zeit schon. Und, auch als drittes Argument, ich bin eigentlich überhaupt in gar keiner Ruhephase mehr. Das sehe ich jetzt, meine persönliche Interpretation, die Ruhephase existiert gar nicht mehr, weil theoretisch jederzeit Hacks passieren können, jederzeit ein Grundniveau an Sicherheit quasi für jede Art von Geschäftsprozess oder auch privat eigentlich verlangt wird und die ganze Zeit ich überlegen muss, okay, ich muss jetzt erstmal nachdenken, bevor ich das mache, versus vor 20 Jahren mal als Beispiel, habe ich das machen können, es gab da fast keine Risiken, dass es da eine starke Veränderung gibt. Siehst du das auch, dass es da diesen Trend gibt? Du bist ja jetzt auch, hast ja auch gesagt vorhin, schon etabliert am Markt, machst dieses Thema sehr, sehr lange. Wie hat sich das verändert aus deiner Sicht, gerade in den letzten, wenn man jetzt 20 bis 25, 30 Jahren?
Also der hat sich massiv geändert und vor allem, es kommt ja jeden Tag neue Sachen dazu. Vor allem jetzt in den letzten 3 Jahren, du hast es angesprochen mit der KI, ist das Sicherheitsthema exorbitant gestiegen. Ne? Früher, ich denke so an meine ersten Zeiten, da hatten wir noch Norton Commander, ich weiß nicht, ob den jemand noch kennt von den Zuhörern, ich denke schon. Und dann hast du dir mal ein Virus auf einer Floppy Disk ausgetauscht, egal ob 720 oder 1,4 und weil du mal testen wolltest, ob das, was du dort kriegst, Norton-Antivirus, ob das so funktioniert. Ja, denkt heute keiner mehr drüber nach. Das ist einfach Standard, sowas zu machen. Aber ich muss auch weitergehen. Ich schleppe heute den tagtäglichen Computer mit mir rum. Ihr habt zwei Folgen mit der Michaela Weiß gemacht, wo es um Medienkompetenz ging. Die beiden Themen Sicherheit und Medienkompetenz spielen im Endeffekt ineinander. Ihr habt in einem von den beiden Teilen habt ihr gesprochen über Fake News. Das ist Sicherheit, wenn ich dort drüber nachdenke. Und wie schnell passiert die Leute, was die am Handy daddeln. Wir machen sämtliche Bankgeschäfte jetzt mit dem Handy. Und ja, man muss dauerhaft aufmerksam sein. Ich sage meinen Kunden, ich vergleiche das gerne mit meinem Schäferhund, der ist ständig im Alarmmodus, auch wenn es aussieht, als wenn er völlig ruhig wäre. Aber sobald was passiert, kann er zulangen und zugreifen. Aber er hat auch seine Erholungsphase. Wir müssen einfach sagen, wenn ich bestimmte Dinge tue, dann kann ich das Risiko, was da ist, reduzieren. Ja? Blödes Beispiel, ich habe einen Freund, der ist Chirurg, der sagt immer, weil ich immer sage, du hast ja so viel zu tun, sind die Leute zu blöd? Sagt er, nee, du kannst zu Hause von der Teppichkante stürzen, dir die Ohren brechen. Also es kann immer was passieren, dem müssen wir uns bewusst sein, aber ich kann extrem viel tun, um dieses Gefahrenpotenzial auf 5% oder auf 10% runterzuschrauben und nicht bei 100% stehen zu lassen. Ja, indem ich eben mit offenen Augen durch die Gegend gehe, indem ich alles wahrnehme, was los ist und meine entsprechenden Schlussfolgerungen ziehe und die dann auch umsetze.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Wir müssen ja dieses Thema auch aus zeitlichen Punkten Konsumierbarkeit des Podcasts so ein bisschen im Auge behalten, dass wir quasi sagen, durch all die Punkte, die wir heute benannt haben, senken wir das Thema, die Risiken im Bereich Sicherheit, etablieren wir Standards für die eigenen Routinen, die eigenen Themen im Alltag und schaffen damit ein höheres Niveau. Aber absolute Sicherheit gibt es nicht. Auch ein Punkt, wo man nochmal Wert drauf legen sollte. Und dass es dafür je nach Fachbereich und Spezifika Experten wie dich gibt, natürlich, ne, ganz klar, die das dann auch so unterstützen können im unternehmerischen Kontext, zwecks physischer Sicherheit, IT-Sicherheit und so weiter. Das ist, glaube ich, ein ganz cooler Abschluss. Wir machen immer zum Ende des Podcasts nochmal zwei persönliche Fragen. Das eine ist, gibt es von deiner Seite interessantes Buch, interessante Literatur, die du letzte Zeit gelesen hast? Und die zweite Frage wäre, gibt es vielleicht auch ein Lied, Musik, Bands etc., wo du sagst, das wäre vielleicht interessant für die Zuhörer, vielleicht um die beiden privaten Fakten, die noch über dich ganz interessant wären?
Gibt es auf jeden Fall. Bei den Liedern muss ich mich entscheiden, ob ich We Are the Champions nehme oder Jean-Michel Jean Equinox. Das sind so, also ich bin absoluter Elektronik-Fan, elektronische Musik.
Ist ein super Klassiker übrigens, also wirklich auch, glaube ich, sogar von ganz vielen ausgezeichnet. Ne? Das ist also wirklich sehr, sehr cool.
Das sensationell höre ich auch sehr gern. Und für die Buchempfehlung werden mich, wenn sie das umsetzen, viele verfluchen. Ja, eins meiner Lieblingsbücher ist der 5 Uhr Club von Robin Sharma.
Worum geht es da? Vielleicht in zwei sensationelles, Sätzen?
Sensationelles Buch, was ich auch von einem Kunden empfohlen bekommen habe vor einigen Jahren. Da geht es darum, gestalte deinen Morgen und dein Leben wird alles möglich machen. So ist, glaube ich, der Untertitel. Das bedeutet, in der Geschichte selber geht es darum, dass zwei Unternehmer Webinare durchführen und auf einmal sitzt dort ein älterer Mann drin, der ein bisschen komisch aussieht. Und stellt sich aber heraus, das ist ein Milliardär, der denen erzählt, was sie alles ändern könnten. Und er sagt, das Wichtigste ist, dass du einen geregelten Tagesablauf hast, der 5 Uhr beginnt. Und die Zeit von früh um 5 bis 6 Uhr gehört nur dir alleine. Und da fragen die dann, was machst du dann in der Zeit? Ja, da sagt er, ich kümmere mich wirklich um mich. Also da ist kein Handy an, da ist keine elektronischen Medien, sondern er nutzt die Zeit für Meditation und für Sport und Betätigung in freier Natur. Und das hat mich so angeregt, da gibt es sogar eine App, da gibt es eine weltweite Community mit über Millionen Teilnehmern, die genau das leben. Also die stehen um 5 auf, nutzt die Zeit von 5 bis 6 Uhr, das mache ich auch. Meine Familie sagt, du bist verrückt, aber okay, ist mein Thema. Und ich kann das Buch nur empfehlen, das ist wirklich genial und ich ordne das in eine ähnliches Buch, was die meisten Leute eher kennen, ist ja Miracle Morning von Hellroth.
Ja, na, okay.
Das sind so meine Lieblingsbuch ist das.
Okay. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie können dich die Menschen erreichen, wenn sie Fragen zur Sicherheit haben, genau die Themen da gelöst haben wollen, die du auch angesprochen hast? Wie kann man dich erreichen? Wo bist du zu finden? Und was ist der bevorzugte Kontaktweg aus deiner Sicht?
Also am einfachsten sind meine Infos zu erreichen über thomasebell.com. Die Webseite, da steht auch drauf, was ich tue, sowohl gewerblich als auch privat. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit über LinkedIn. Da bin ich einfach über Thomas Ebell auch zu erreichen. Ja, und alle anderen Social-Media-Kanäle, die stehen dann auch auf der Webseite.
Okay, super. Also mir hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Wir haben so ein, zwei Punkte, wo ich glaube, da könnten wir nochmal 2, 3 Folgen extra machen. Aber für unsere Zuhörer, ihr seht, der Thomas ist extrem erfahren, sehr viele Praxiserfahrungen etc. Also wirklich ganz, ganz toll. Also hat auch ein, zwei Punkte nochmal für mich mitgenommen in dem ganzen Themengebiet. Und wir bedanken uns bei dir, wünschen dir alles Gute, meldet euch bei ihm und ja, wir freuen uns, wenn ihr eine Glocke da lasst. Abonniert, Likes etc. für unseren Podcast und Thomas freut sich, wenn ihr einen kleinen Nachricht, kleinen Kontakt an ihn schreiben würdet. Bei Bedarf. Also, vielen Dank Thomas, danke für deine Zeit und vielen Dank an dich. Ciao, macht es gut.